Aria erzählt.
Der Design-Podcast von Simon Ladner
und Peter Zeitelhofer. Über die unendliche Welt der Möbel
und alles, was damit zu tun hat. Oder auch nicht.
Oder auch nicht. Simon, endlich schaffen wir es. Spezialfolge, Gastro-Spezialfolge Nummer 2 von Aria erzählt. Wir haben es eigentlich schon angeteasert fürs letzte Monat, jetzt schaffen wir es aber endlich wirklich. Wir sind bei Mats und Sohn in Wien. Der Luki Mats sitzt bei uns am Tisch und wir sprechen heute über den Bollo. Über den haben wir in der vergangenen Folge schon einiges gehört. Über die Gründe, warum der hier im Lokal steht in Wien, wie er sich für Stühle entscheidet, warum er macht, was er macht und was für ihn einen guten Stuhl, einen guten Launcher und ein gutes Interior Design ausmacht. Simon, du warst schon öfters hier drinnen beim Essen mit 3 Worten. Wie würdest du Mats und Sohn beschreiben? Du hasst mich für diese Fragen.
Die 3-Wort-Fragen. Ja,
erstens mal auch Hallo von meiner Seite. Hallo Luke, freut mich, dass ich mal in einem anderen Kontext hier sein kann. Ja, es ist für mich jedes Mal ein absolutes Happening. Es ist schwierig zum Beschreiben. Ich habe jedes Mal, wie ich da war, fantastisch gegessen, neue Geschmäcker kennengelernt und das verpackt in einer Experience. Ja? Also genauso wie ich mir solche Abende vorstelle. Das einzige Negative, was ist, dass die Abende viel zu schnell vergehen. Okay. Man kommt her, es ist einfach, man kriegt die Speisen in einem Einkaufswagen präsentiert, frisch erklärt und dann kommen die und du würdest nicht erahnen, wenn du das Gericht siehst, und vorher das Produkt, dass das da jetzt...
Also wie weit kann man gehen sozusagen, oder?
Ja, und trotzdem ist es aber jetzt nicht so, dass ich mich jetzt da irgendwie überwinden muss sozusagen, sondern es ist einfach, ja, geil. Es ist geil gekocht und überraschend vom Geschmack. Mhm.
Du hast vorher gesagt, die Quintessenz ist der Geschmack und der Luki hat gesagt, das ist es ja sowieso überall, oder? Wo man was zum Essen kriegt. Glaubst du das wirklich, Luki, dass überall der Geschmack im Zentrum steht in der Gastronomie?
Leider nicht. Ich glaube, ich habe aber auch gesagt, er sollte im Mittelpunkt stehen. Ich bin nicht sicher gesagt, er tut es. Er sollte. Ich glaube, wir haben das natürlich extrem verloren über den Luxus und auch den Kapitalismus wahrscheinlich. Also da wird es jetzt dann schon irgendwo politisch, weil wir halt einfach...
Du, solange es philosophisch ist, ist gut.
Ja. Aber es ist irgendwo dann der Überfluss. Ich glaube auch, dass die, wenn man dann so hinterfragt, ist Kochen Kunst oder ist es Handwerk? Ich finde, am meisten war es Kunst, wie es noch ganz früher war. Und ich sage auch, die Frauen, die weiblichen Köchinnen betreiben es vielleicht mehr als Kunst. Für mich ist es eher die Kunst, wenn du jedes Mal, wie beim Malen, sage ich einmal, mit verschiedenen Farben, die ein bisschen anders sind, irgendwas zusammenfügst. Und ich rede jetzt nicht halt von irgendeinem, wenn dann alle sagen, es ist Kunst, wenn das irgendein architektonisches Meisterwerk ist. Ich finde, das ist fast berechenbarer als wie dieses Kochen, wie es früher war, das heute gibt's das, wie mache ich das? Das hat heute, die Tomate hat heute mehr Wasser, deswegen muss ich mehr Hitze machen. Da ist es für mich wirklich viel mehr Kunst und auch unverständlichere Kunst, als wir heutzutage, dass halt die Sterne, gerade die Sterne-Gastronomie vielleicht in meinen Augen sehr berechenbar auch geworden ist. Und da eben auch oft, und deswegen ist bei mir vielleicht der Geschmack im Vordergrund, ich würde niemals die Schönheit eines Gerichts im Geschmack zu trotz, also quasi unterordnen. Und das ist halt so, also jedes Mal, wenn ich es mache und ich probiere das Gericht aus und es schaut super geil aus oder was auch immer und ich denke mir dann immer so, aber wenn ich schneller anrichten würde, wäre es wärmer, dann hätte es mehr Energie, wäre geiler für den Gast oder würde einfach besser schmecken. Und das sind dann halt einfach diese Dinge, wo man dann, das hat aber auch lange gedauert, das loszuwerden eigentlich, so dieses, man muss dem Gast irgendwie schön anrichten, damit er irgendwie das Auge isst mit und das Ganze, das stimmt natürlich, hingespieben soll es nicht ausschauen, das ist schon alles klar, aber trotzdem, keine Ahnung, schmeckt halt die Pasta von der Oma, von der Nonna in Italien halt einfach am besten, nicht weil sie die Rigatoni zu einem Eiffelturm aufbauen, sondern weil sie es einfach rausschöpfen und am Teller hauen. Das ist einfach so, ja. Und da verliert Essen einfach extrem viel Energie, Hitze und dadurch auch Geschmack in meinen Augen.
Aber was bist du jetzt unterm Strich? Bist du jetzt, bist du der Künstler trotzdem? Bist du der Handwerker? Oder bist du vielleicht sogar Manager? Wie würdest du dich selber sehen?
Ja, alles drei.
Ich
alles
bin
drei.
Immer irgendwas anderes. Ich sehe mich aber am wenigsten als Künstler tatsächlich. Also mit dem Side-Project Healthy Boy bin vielleicht noch am ersten. Aber im Restaurant, wobei wir es dann wahrscheinlich das Kochen eher so machen, wie ich jetzt gesagt habe, wie es früher war, ja, würde ich mich trotzdem eher als Handwerker sehen irgendwo. Gell? Und Kochen ist trotzdem in der Lernphase ein extremes Handwerk, wo du nur besser wirst durchs Machen. Also die jungen Leute, es geht halt, es ist halt einfach was, wo du immer dahinter bleiben musst, machen, machen, machen und dann wirst du halt besser darin.
Und ausprobieren, oder?
Ausprobieren, also, ja. Ja, absolut. Aber auch einfach in dieser Lehre, in dieser Lehrphase musst du halt einfach immer, du musst die Tonne Spargel schälen, damit du weißt, wie du den Spargel schälst. Das ist halt einfach so. Das ist wie bei einem Tischler oder was auch immer. Da musst du halt einfach oft machen, damit du besser darin wirst.
Das ist doch eh überall so, oder? Als bist du Tennisspieler, ja, sei ehrlich, ja, diese scheiß Rückhand ist ja wirklich ein Drama,
ja,
oder?
Ja. Ich muss aber dazu jetzt kurz Werbung für ein tolles Buch machen.
Es gibt Winning Dirty. Winning Ugly heißt, oder?
Winning Ugly. Nein. Es gibt wirklich ein tolles Buch, das würde ich jedem weiterempfehlen, nicht nur allen Tennisspielerinnen. Das heißt The Inner Game of Tennis. Tatsächlich hat mir das auf Instagram vorgeschlagen, weil diese Eiskunstläuferin, ich hole jetzt weiter aus, Entschuldigung, ja, für den Design-Podcast, diese Eiskunstläuferin, diese amerikanische mit diesem... Nein, die jetzt quasi so, diese mit diesen Strähnen da, Liu oder sowas. Und die hat quasi alles gewonnen gehabt mit 14 oder bis 14 schon, alle Meisterschaften, ist dann komplett weggegangen vom Eiskunstlaufen, weil ihr der Spaß vergangen ist. Ist reisen gewesen, hat halt auch, du warst ja auch als so eine Sportlerin, musst du dich ja dann auch auf die Ernährung, kein Alkohol, bla bla, der ganze Schaß, also mit 14 oder 15, wo wir halt, keine Ahnung, alles ausprobiert haben, ist dann komplett weg und ist dann einfach zurückgekommen und angeblich, so laut Instagram, ich weiß nicht, ob das stimmt, hat sie dieses Buch gelesen, The Inner Game of Tennis. Das ist in den 70er Jahren von einem Tennistrainer geschrieben worden und es geht eigentlich darum, dass du quasi anstatt dir immer zu sagen, die Rückhand von unten nach oben ausholen, durchziehen, bla bla, dass du eigentlich ab einem gewissen Zeitpunkt kann das dein Hirn oder dein Körper schon, die Motorik, das ist da. Und jedes Mal, wo du dir sagst, wie du es machen musst, wird es schlechter.
Mhm. Weil es keine Intuition ist.
Genau, weil du tust mit deinem Kopf und dieses, da geht es dann um das erste und das zweite Ich quasi. Mhm. Meine Rückhand war katastrophal. Ich habe dieses Buch begonnen zum Lesen und ab dem Moment, wo ich es gelesen habe, hat meine Rückhand auf einmal funktioniert.
Ich schreibe da, ja. Ich kaufe es mal gleich.
Nein, wirklich.
Und also, dann werde ich da sagen, wie es mir geht damit.
Ja, und es ergibt voll Sinn in allem wahrscheinlich. Kochen ist ja auch sowas. Wenn du dann irgendwann Angst davor hast, weil dir was zu machen, funktioniert es meistens nicht, weil du es überdenkst. Und dann muss einfach wieder ein bisschen diese Intuition und das ganze Ding rein. Also, ja. Buchtipp.
Okay, bevor wir jetzt wirklich zum Stuhl kommen, zum Polo, ja. Der Simon hat heute ein T-Shirt an, da steht hinten drauf, ich war nicht dort, ich bin schon an der Webseite, an der Homepage gescheitert. Erzähl mal die Geschichte dazu.
Die Geschichte ist eigentlich, dass wir machen mit Ordner Schinko, jetzt nur mal Ordner etc., war unsere Grafikdesigner.
Unsere auch.
Ja, genau, auch. Ja.
Gott sei Dank.
Ja, Gott sei Dank. Ganz toll. Wir haben damals eigentlich, früher hat der Papa halt eigentlich alles immer selber gemacht im Rest. Und ich war, einer meiner Dinge, wie ich zurückgekommen bin, war ich so, ich habe das in Berlin halt eigentlich das erste Mal gesehen, das war auch damals jetzt nicht so normal in den Restaurants, da habe ich gesagt, ich möchte, dass wir eine tolle Grafik, auch Grafikdesigner, noch da mal mit reinfließen lassen. Wolfi habe ich mal kennengelernt, privat, über einen anderen Freund in Berlin und die Kira, und dann war das eben das Ding und ich habe gesagt, wir wollen eine Homepage machen, die deppensicher ist, so einfach ist als möglich. Das war eigentlich mehr wie eine Landingpage, so ein Raster, und da gab es wirklich nur Reservieren, Teleanrufen, Maps, keine Fotos, kein nichts, also es konnte wirklich nicht viel. Und wir wollten eigentlich, das war jetzt auch kein großes Konzept, sondern wir wollten einfach, dass es einfach ist für alt, für jung, weil das auch für uns einfach wichtig ist, auch im Restaurant, dass wir für alle irgendwie da sein wollen. Und diese Homepage hat einfach wirklich polarisiert. Also ich weiß auch nicht, wieso. Das war nicht der Grund. Also Gäste sind gekommen, haben uns am Ende des Abends bei der Verabschiedung gesagt, großartiger Abend, eure Homepage ist so eine Scheiße. Wirklich, also das war noch einmal so ein extra Feedback.
Oh Gott.
Und dann gab es aber auch natürlich Gäste, die rausgegangen sind und dann gesagt haben, eure Homepage ist grenzgenial. Also es gab auch nichts dazwischen. Es war nur Hate or 50-50. Love. 50-50. Ja. Und das ist dann, und dann gab es natürlich auch diverse TripAdvisor etc. Und das war, glaube ich, weiß nicht, ob es TripAdvisor war, aber das war eben ein Spruch auf TripAdvisor.
1:1,
ja,
oder?
Ja, genau. Gibt auch eins. Einen gab es, glaube ich, die Homepage ist so scheiße, da möchte ich gar nicht hingehen. So, also die Homepage ist schon so ein Scheiß, ja, da möchte ich gar nicht hingehen. Also da gab es natürlich mehrere.
Wie geht's dir mit sowas? Findest du es cool, wenn du polarisierst, beziehungsweise deine Website oder eben nicht?
Ich glaube, ich bin generell eher ein polarisierender Mensch, wobei ich es nicht absichtlich mache, sondern es ist einfach so. Ich finde, für mich ist auch vieles einfach so eine Normalität. Also für mich war, wie gesagt, diese Homepage war für mich, hätte eigentlich das Normalste sein sollen, was geht.
Und auf einmal, zum Zweck
einfach. Ja, genau. Also das war einfach das Ding, weil natürlich polarisiert es in der Form, weil es anders ist als alle anderen Restaurant-Homepages, weil alle Restaurant-Homepages zeigen immer alles und wir wollten halt einfach wieder ein bisschen diese Aufregung, was passiert in dem Restaurant. Wir wollten eigentlich, die Grundidee eigentlich, jetzt fällt es mir wieder ein, war, dass heutzutage jeder alles immer schon weiß, bevor er wohin geht. Und ich finde, früher, wie ich jung war, bist du in ein Restaurant gegangen und hattest so ein Kribbeln, weil ich das natürlich immer gerne gemacht habe. Also was passiert da drin? Wie schaut die Weinkarte aus? Was gibt es zum Essen? Wer ist im Service? Wie schaut das Restaurant aus? Und heutzutage ist das ja alles...
Aber auch die Außenwirkung bei euch ist ja so, also man, ihr zeigt ja auch nach außen hin fast nichts.
Genau.
Es gibt auch keine Speisekarte draußen, sondern eine Tür, wo man
klingeln
läuten muss.
Ja.
Muss.
Genau. Ja.
Und eine Tafel, es gibt kein Schnitzel oder Schnitzel ist aus.
Ja.
Und das passt ja, finde ich, auch dann total.
Das ist alles, genau, das spielt alles, was du jetzt sagst, war damals.
Ich finde es auch total spannend, das ist das, was wir immer sagen bei den Messen. Jede Hersteller und jeder Designer, die posten alles upfront mittlerweile auf Instagram und keiner kann es mehr warten, statt dass sie wieder mit der Überraschung spielen und die Leute überraschen, weil für das fahre ich ja nach Mailand oder komme auch ins Restaurant, weil sonst, ich schaue mir, drum, mich nervt es auch, wenn ich schaue mir absichtlich, wenn ich wo essen gehe, jetzt nicht online die Speisekarte an, weil dann ist für mich die ganze Überraschung weg und ich möchte was empfohlen kriegen, genauso wie beim Wein brauche ich jetzt auch nicht da so einen Schinken durchlesen, sondern ich brauche einen guten Sommelier, der weiß, da ist das Essen und der erzähle ich ein bisschen was über mich und der empfiehlt mir dann halt geile Weine. Ja.
Ich habe nicht das Schnitzel geklopft, wenn ich das anderes. Geht's eher ein gut in der Küche.
Was steht draußen? Schnitzel aus, gute Schnitzel aus. Du, glaubt ihr, Jungs, dass alles oder jeder, der etwas an die Spitze treibt, polarisiert automatisch? Geht's darum, glaubt ihr? Weil damit schlage ich jetzt nämlich auch die Brücke zu diesem Stuhl. Der polarisiert ja auch. Glaubt ihr, wenn etwas außergewöhnlich ist und an die Spitze getrieben wird, dass es immer polarisieren muss?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass die ganz, ganz große Masse, also die Spitze, polarisiert ja dann auch nicht mehr. Also wenn du jetzt wirklich sowas wie McDonald's, ich sage jetzt mal, was sowas wirklich das Zugänglichste ist auf der ganzen Welt oder... Musik, Coldplay, sage ich jetzt mal, ja, als Ding.
Also alle so. Weltsgeschmack.
Also okay. Wenn du wirklich dann, wenn du dann wirklich so bist, also diese, also wenn du wirklich erfolgreich sein willst, also diese Spitze, ist dann wieder Ding. Irgendwo da drunter, ja, aber diese ganz, ganz Spitze, die hat dann irgendwo, die trifft halt perfekt den Nagel auf die Zeit, weißt du, das ist halt wirklich Pam und alle sind so, wow, krass, wie geil.
Ich meine, Coldplay-Konzert hat schon polarisiert, also der Videotyp.
Ja, der Typ. Also, ja. Aber Simon hat beim Herfahren gesagt, es ist jedes Mal ein Wahnsinnserlebnis, wenn man zu dir kommt und es ist zumindest in Österreich, was die Gastronomie betrifft, die absolute Spitze. Wolltest du immer dahin, beziehungsweise ist das immer noch das Ziel?
Aber ich glaube, dass wir die absolute Spitze eher unter den jungen Kennern oder unter den Kennerinnen sind. So die absolute Spitze, weiß ich gar nicht, ob wir sind. Möchte ich dorthin? Ich sage dir ganz ehrlich, ich wollte als 18-Jähriger immer 3 Sterne haben. Habe das aber auch relativ schnell, dann irgendwann mit 23 war das für mich so, nein, eigentlich, was ist gutes Essen? Da habe ich dann mit meiner Mutter im Gasthaus gearbeitet, weil ich so gutes Essen hat eigentlich gar nichts mit dem ganzen Luxus. Das ist bis jetzt noch immer dann eben, hat sich das wie eine Blüte quasi in mir ausgebreitet. Nein, ich habe diese Spitzenlänge nicht. Ich finde, dass es ein absoluter Chance ist, dass die Sterneküche dieses Hochleistungssportdenken teilweise hat. Und ich finde, das zerstört extrem viel auch.
Das ist jetzt erst, was du gesagt hast. Ich glaube, wenn du immer das Ziel hast, dann wirst du irgendwann mal verkrampft und irgendwann mal frustriert auch. Und dann geht die Leichtigkeit weg. Und das ist, glaube ich, das, was bei dir ausmacht, was das auch das Überraschende für mich dann immer ist vom Geschmack her, dass eben, ich, zumindest schätze ich dir so ein, dass du dir schon immer noch wichtig was da am Teller ist, wie das interpretiert ist, weil ich finde, das ist ja auch das Witzige, weil du bringst halt dann auch mal einen Fastfood-Gang.
Ja. Also, oder ich sehe noch in diesem Einkaufswagen, das überrascht die meisten Leute, ist eben, dass es nicht so dieses, okay, es liegt jetzt der fetteste Langostino-Schwanz, die fetteste Jakobsmuschel und dieses. Das, was Fine Dining für die meisten irgendwie bedeutet, ist bei uns halt oft, da liegt halt am Wagen eine Stange Lauch oder sowas. Und wir.
Es ist ehrlich.
Genau, wir tun aus dem. Es kann aber auch ein Langostino mal drauf liegen, das ist jetzt nicht ausgeschlossen. Wir sind da relativ breit aufgestellt, aber es ist halt so eine Mischung und ich finde es auch. Ich war jetzt ein paar Mal so 3 Sterne essen, was ich selten mehr mache, weil es oft enttäuschend ist in meinen Augen. Und die letzten Male, wo ich war 2-mal in Skandinavien und da gab es gar kein Gemüse mehr. Da war alles nur Proteine, Fette, also nur so Luxus, Luxus, Luxus. Und ich war echt so, wow, was ist passiert? Also wo ist jetzt, da war irgendwann mal diese Regel.
Die Leute, glaube ich,
haben irgendwie erwarten. Abgebogen, gell?
Ja, genau. Ja,
absolut.
Und ich sage auch immer, also, ich weiß, Fleisch, das kann jeder in die Pfanne hauen, aber ein Gemüse auf dem Level zu kochen, ist viel, viel schwieriger. Und da verstehe ich dann auch diese Wertschätzung irgendwann nicht mehr, dass eben nur dieses Luxusprodukt sein muss und die anderen Sachen werden dann komplett gekickt. Wobei ich finde, das ist ja diese Vielfalt am Teller auch und bei dir finde ich mit diesen, allein was du durch deine asiatischen Reisen und so dann auch da mitnimmst und das auch wieder kombinieren kannst mit europäischen Gerichten, das ist für mich das Spannende, weil das ist was ich sonst nirgends und mir auch selber daheim nicht kochen kann, ja. Weil mir das einfach das Wissen fehlt, was das dann, du hast einfach einen anderen Zugang auch mit Lieferanten und so weiter. Das kannst du ja privat nicht mehr im Supermarkt, kriegst du ja nur mehr Schrott an und für sich. Ja. Das Zeug schmeckt ja auch noch nichts mehr. Und darum ist das für mich dann jetzt mal so ein Highlight, auch dann diese schon außerordentlichen Produkte. Und eben, wenn man so eine Tomate, die du halt beziehen kannst, oder Zitrone, was du beziehen kannst, das ist halt ein komplett anderes Level. Ja. Und darum ist mir das dann auch wert, in sowas essen zu gehen, weil ich weiß, das kann ich selbst als, wenn ich da eine Ausbildung machen würde, mir selber zu Hause nicht kochen.
Obwohl, du bist ein guter Koch. Ich habe schon genossen.
Nicht auf dem amikalen Level, ja.
Simon, ab 2-mal ist Tradition, sage ich jetzt einmal so. Wir haben jetzt die 2. Gastro-Spezialfolge von Aria erzählt und wir haben bei der 1. Folge beim Rossbart, bei Marco Bart, ihn gebeten, uns zu dem Stuhl, den er hat in seinem Restaurant,
das war seine Idee.
Gericht zu machen. Stimmt, das war seine Idee. Er hat überhaupt die Idee eigentlich geboren, überhaupt genau. Der Gastro-Spezialfolge. Und wir haben das natürlich auch den Luki jetzt gefragt, ob er uns nicht was kochen kann zu diesem Bollo. Und er hat gesagt, ehrlich gesagt, es passt eher ein Drink da dazu. Luki, was hast du gemacht?
Also ich habe, ich tue jetzt mal das Wasser rausleeren, weil wir wollten das in 3 Minuten eigentlich machen. Aber jetzt
haben wir uns wieder verplaudert,
15
sorry.
15 Minuten gedauert, so frisch ist er, da ist sogar noch eine Laus auf dem Holler. Also meine Story ist eigentlich, dass ich hatte mal in Berlin so ein bisschen ein
Stuhlproblem.
Ein Stuhlproblem, ja. Nicht Stuhlgang, sondern Sessel, Stuhlsessel quasi. Und meine damalige Freundin, meine Ex-Freundin hat mir verboten, dann weitere Stühle zu kaufen. Und ich war einfach komplett verrückt. Ich war im Krankenstand mit einer Herzmuskelentzündung und mir hat meine Chefin damals so dieses 1000 Chairs oder wie das heißt, gegeben. Genau. Das ist so, aber so das kleine Buch, das dicke kleine. Ja. Und ich bin da komplett reingekippt und habe mir wirklich alles reingezogen. Also,
kommt daher dein Designinteresse? Oder war es vorher schon?
Ich mag einfach gerne schöne Sachen, muss ich schon sagen. Also das ist einfach so ein Ding. Ich finde schon am Ende des Tages, ist es okay, wenn Essen gut schmeckt, Design sich schön und auch gut anfühlt. Also ich mag zum Beispiel keine Couch, die ungemütlich ist. Also das ist jetzt so deppert, es klingt, aber ich möchte eine Couch haben, wo ich nach 2 Minuten drauf einschlafe. Und ich möchte essen, das ist aber auch im Alter. Früher habe ich viel polarisierender eigentlich gedacht. Auf alle Fälle wollte ich schon immer einen Lounge-Chair haben, habe ich mir aber nie gegönnt, weil die kosten ja gleich einmal 10.000 Eier, die Dinger. Am liebsten einen, den meine Chefs, die mir damals auch dieses Buch geborgt oder geschenkt haben oder ich vergessen habe, zurückzugeben. ich weiß nicht mehr, was es
war. Story of my life.
Grüße gehen raus.
63 Sachen war's.
Grüße nach Berlin.
Die hatten zu Hause einen Cucco Puro. Tja, ich glaube, der heißt
Kuckuck. Karusselli heißt
genau.
Der Designer.
Ja, Kuckuck, genau. Ja. Und das ist wirklich so, das schaut halt so aus wie von Space Odyssey, ja, von Stanley Kubrick. Das, ja, ist einfach so wirklich das
Krasseste. Das ist einer der gemütlichsten Lascher.
Ja, das ist unfassbar. Ja,
da schwebst du so drin.
Ja, genau. Das, ja. Und dann natürlich Joe Colombo ist mir dann auch immer so gleich einmal, den ich heiß liebe, Joe Colombo. Auch einer meiner Willhaben-Suchagenten auf alle Fälle ist. Und der ist, sitzt ja immer, der hat ja auch mit Riedel, glaube ich, so richtig geile so Cocktailgläser oder halt so Lounge-Chair-Gläser eher gemacht. Deswegen habe ich mir gedacht, es gibt heute, es ist Holunderzeit, Vollgas, relativ früh dieses Jahr oder relativ schnell in der Blüte. Es gibt einen White Negroni für euch aus weißem Wermut von Vandenberg, Gin, hausgemachten Holundersirup. Und das ist quasi passt perfekt zum richtig reindrücken in den Stuhl rein.
Jetzt lieber.
Ja. Und auch wenn ihr jetzt da so sitzt, ich finde so, dass dieser. Darf ich über den Stuhl was sagen schon? Oder ja. Darf ich schon Schleichwerbung machen?
Ja, absolut.
Ich finde, dass dieser Stuhl einfach, also da habe ich auch eine lange Geschichte dazu. Der Stuhl, den hat mein Vater vor Ewigkeiten in Maemo mal gesehen. Also ein Drei-Sterne-Restaurant in Oslo. Mhm. Und es ist schon so ein bisschen, ich finde, es war immer so ein bisschen verpönt, sage ich einmal, so Sachen nachzumachen von anderen Restaurants oder Sterne-Restaurants. Und der Papa war so, das ist der krasseste Stuhl, auf den er jemals gesessen hat. Ich war nicht mit.
Glaubst du, dass dein Vater das gemeint hat, rein von der Gemütlichkeit? Alles. Oder ist er auch ein optischer Mensch?
Mein Vater ist ein sehr optischer Mensch.
Alles klar.
Nein, extrem. Also noch ganz anders als wir. Ganz anderen Style als ich so vom Designer, aber hat wirklich einen super Geschmack, wo es mich auch manchmal überrascht. So, das hätte ich mir niemals gekauft, aber es schaut dann trotzdem geil aus in seiner Bude. Und der hat den Stuhl gesehen, war so krass zum Sitzen, extrem schön, unglaublich. War so, ja, wir können das nicht nachmachen, bla bla. Gell? Daraufhin natürlich unser Bauernbuer Nummer 1, Philipp Rachinger, sitzt auch in Maemo, ein, zwei Jahre später, sitzt auf dem
Zelt. Bandkollege, oder?
Bandkollege, Shoutout. der denkt sich natürlich, naja, über die Grenzen wird das schon keiner mitkriegen, scheiß drauf.
Vor allem das Witzige ist,
aber lustig,
Philipp Rachinger hat die ersten Stühle vom Mühlenhof auch dem Nomen auch gemacht.
Ah, wirklich? Ja,
es ist ja lustig, dass der Philipp mehr Anarchist ist offensichtlich als du.
Ja, ja, nein, also für mich, ist er auch. Und ich habe halt so, ich finde, es gibt halt so Ehrenkodex und dann gibt es halt im Neufelden, Müllviertel oder unterm Berg nicht. Ja? Alles gut. Er hat dann quasi, glaube ich, sogar euch quasi diesen Stuhl gefragt, ob ihr den für ihn beziehen könnt. So war das dann. Ich hoffe, er verdient noch immer ein paar Prozente pro verkauften Stuhl, sonst hat er schlecht verhandelt. nein, und er hat dann diesen Stuhl und ich bin dann dort, ich war nicht in Maemo mit, bin dann dort das erste Mal nach oben auf dem Stuhl gesehen. Ich war so, fuck, wie geil ist dieser, wie angenehm ist dieser Stuhl wirklich. Dann haben wir gesucht nach Stühlen fürs Restaurant, weil wir neue Stühle halten wollten, haben gesucht, wirklich alles ausprobiert. Da. Und dieser Stuhl ist leider beim Papa und bei mir in dem Hin. Wir haben wirklich alles probiert,
ihn nicht zu so nehmen. Ich habe so viele Vorschläge gemacht.
Wir haben alles probiert, diesen Stuhl nicht zu nehmen. Ja? Aber es gibt kein vergleichbares Produkt, was so toll aussieht oder so geil ausschaut. Und so angenehm ist. Und es ist für mich, auch wenn du jetzt vorhin gesagt hast, er polarisiert, für mich polarisiert er eigentlich gar nicht. Also für mich wieder, weißt du, das ist so ein Ding. Und es gibt auch wenige Sachen, die Gäste, so viele Gäste fragen danach, von wo ist er? Weil natürlich, die checken ja auch, die sitzen 4 Stunden in diesem Restaurant und sitzen und es fühlt sich nicht an, als würde es so sitzen. Und es schaut auch noch geil aus, der Stuhl. Also das ist schon wirklich ein ja, es ist, ich kenne kein vergleichbares Produkt und es ist halt, es schaut auch so aus, als wäre es ein Lounge-Chair, aber es ist halt irgendwie trotzdem gar nicht so fett, gell? Also ich weiß auch nicht, was sie da gemacht haben, aber...
Ja, das Witzige ist, wir haben heute darüber gesprochen, der Lounge-Chair war der Ursprungsentwurf.
Ja.
Und 2 Jahre später haben sie dann den Esszimmerstuhl aus dem Lounge-Chair heraus entwickelt, nochmal mit einem anderen Schaum, einem eigenen spezielleren Schaum für den Esszimmerstuhl und einfach andere Proportionen. Und deswegen, wie du sagst, der Aufbau mit der Gurtung... Und das ist alles gleich, einfach dann andere Proportionen und deswegen sitzt man eben auch auf dem Lounger. Und wie du sagst, wir haben auch nämlich das Gleiche heute im anderen Podcast gesagt, mir fällt auch kein Pendant dazu ein. Also er ist, diese Eigenständigkeit, das muss man mal schaffen. Und trotzdem auch, glaube ich, für euch im Handling und trotzdem dann auch cool, wenn du auch für die Stühle ein cooles Feedback kriegst, ja, von den Gästen.
Ist nicht schlimmer, als wenn der Gast sagt, ich sitze ungemütlich bei einem 3-4 Stunden Experience.
Genau.
Muss auch zu meiner Verteidigung sagen, ich habe den Philipp um Erlaubnis gebeten.
Wollte ich dich gar nicht fragen.
Muss ich ganz kurz einmal
A sagen. Bitte, bitte gefragt.
Nein, nicht bitte, bitte. Den Philipp, der wusste eh, hat es eh selber auch von wo. Und ich habe ihn schon, und der Philipp ist da eh easy, der war so, na sicher, bitte haut's rein. Wir haben ja eh eine andere Farbe und so genommen. Und ja, es ist echt arg, der Stuhl ist arg und toll. Zum Glück ist er so teuer, weil sonst hätte ihn jeder.
Das glaube ich.
Sonst Philipp, hätte ihn jeder.
Philipp hat einmal darüber gesprochen, dass er glaubt, dass die Leute in dem Stuhl in seinem Restaurant eine Stunde länger sitzen. Kannst du das auch bestätigen?
Ja, ganz sicher. Oder schon, können zumindest. Ja, also ob sie jetzt tatsächlich dort sitzen, aber sie können. Es ist halt, es fühlt sich einfach, es ist einfach wirklich, es ist unglaublich. Also es gibt sowas nicht. Sowas ist halt immer gleich ein Lounge-Chair. Also das ist halt dieses Sitzerlebnis, ist normal, ist ein Lounge-Chair.
Und trotzdem hat eben diese Leichtigkeit. Ja. Und auch jetzt in kleineren Situationen schaut es jetzt nicht zu übertrieben aus, sondern er ist ja immer noch kompakt. Hm. Und, ja, und kompakt, beim Zweiertisch, beim Vierertisch, ja. Genau.
Wie ich, kompakt, aber präsent.
Ist das deine eigene Beschreibung?
Nein, aber
du bist der Luki so wie ich. Wenn Sie mich fragen heute, mein Freund Robert Steiner und ich, wir wollen immer schon zu dir essen gehen, wir haben noch keinen Platz gekriegt. Wenn er mich nachher fragt, wie war es denn beim Luki, wie ist denn der? Sag ich, kompakt. Kompakt, aber präsent.
Der Peter hat sich schon wieder gefürchtet heute, weil du wirkst nach außen immer so
polarisierend.
Und der Weise ist der liebste Mensch, den es gibt.
Das stimmt, ich kann es bestätigen.
Aber darf ich, jetzt möchte ich eine Frage noch stellen. Ja. Ich übernehme jetzt die Frage. Wird das ein Design-Klassiker?
Naja, pass auf, ich antworte jetzt für den Simon zuerst einmal. Das ist nämlich das Spannende. Wir hacheln ja immer, oder ich habe immer die Frage in diesem Podcast an den Simon, warum gibt es keinen neuen Design-Klassiker mehr? Ja? Das ist ja wirklich ein schwieriges Thema, weil wir haben Mid-Century, was der, und dann die Eames und Arne Jacobsen, alles. Das ist ja alles Klassiker irgendwie. Und dann plötzlich sollen wir in einer Zeit sein, wo sowas nicht mehr passiert. Mhm. Das ist ja trotzdem traurig, oder?
Ist das so? Simon, ist das schon ausgesprochen?
Na, generell sagen wir beide das.
Hat das
aber
nicht mehr passiert. Mhm.
Simon sagt seit langem, das ist der erste Designklassiker aus unserer Zeit.
Wo ich mir vorstellen kann, dass es ein Klassiker wird.
Ehrlich gesagt, der jetzt schon ein Stück weit ein Klassiker ist. Findest du nicht?
Ja. Aber gibt es nicht zum Beispiel, ich kenne jetzt nicht alle Namen, aber jetzt diesen, es gab ja auch mal diesen, kennst du den, wie heißt dieser Stuhl, wo du so mit dem rosanen Kleber alles selber klebst, weißt du, was ich meine? So Holzscheiteln sind das einfach nur. Und dann hast du den so zusammen, den findet man sofort. Der war auch irgendwie einmal.
Aber das ist ja Kunst.
Naja, es ist schon eher so, ich habe mein Handy nicht da, aber den würde man sofort finden. Oder der bei uns im Keller steht, weißt du, den du auch kannst, der mit diesem fetten Beton.
Chair One.
Was? Chair One? Ja. Ist das ein Design-Klassiker? Oder kann man
Chair
das
One sagen? Auch, ja.
Also oder Chair geht One, das dann eher in so Kunst? Nein,
Chair One schon auch. Also Chair One, der ist aber nochmal bedeutend früher. Also der war so Anfang 2000er.
Ah ja, okay.
Also, mittlerweile
also da gab es dann noch sowas, würdest du eher sagen.
Ja, schwierig. Also und Chair One muss
aber
man auch
sagen. Aber auch bei Autos, oder? Ist doch auch schwer aus unserer Zeit.
Ja, aber es muss ja erst alt sein oder sterben, bevor es unsterblich wird.
Werden wir in 15 Jahren reden, meinst du?
Ja, hoffentlich.
Und dann werden wir schauen auf unsere Zeit.
Ja, hoffentlich.
Ja, weil eben ich argumentiere es dem Peter gegenüber, weil er die Frage stellt mir eben öfter, dann immer so, dass für mich schon irgendeine Art von neuem, entweder Materialität, neuer Herstellungsart, das ist oft dann was so, und Chair One war zum Beispiel sowas, also das war das erste wirklich maximal reduzierte, ja, mit diesem Aluminium-Druckgussverfahren und wirklich. Der hat einfach alles weggelassen, was gegangen ist. Also mit diesem Sinto-Verfahren. Und war dann der, und dann haben die Leute 6 Jahre nicht verstanden, hat sie 6 Jahre nicht verkauft. Okay, und mittlerweile ist das meistverkaufte Produkt von der Firma, von Matches. Ja. Und davor war es, das hat auch richtig polarisiert. Mhm. Er hat schon auch polarisiert, er kommt, wenn die Leute mal drin sitzen, sehr, sehr gut an, bei fast jedem. Also wir haben kaum Leute, die dann sagen, na, sie sitzen nicht gut. Von der Optik her, polarisiert er schon.
Kann ich mir schon vorstellen. Für mich gar nicht, wie gesagt. Aber
genau. Für mich auch nicht, weil ich das mag, dieses Bubble und ein bisschen übertriebene, jetzt, ich sage immer so Flintstones.
Ja, es ist schon Comic-Style auf eine gewisse Art,
ja,
oder?
Genau, ja, genau.
100%.
Mir taugt das, ja. Aber ja, eben, wie ich es halt gesagt habe, manche Leute haben irgendwie dieses Michelin-Männchen. Hm. Wobei das passt natürlich in die Sterne-Gastronomie ganz gut. Und von dem her, ja, ich glaube, sobald man drin sitzt, gibt es kein Polarisieren mehr, da gebe ich dir recht. Aber von der Optik ist natürlich. Und das ist aber für mich, trotzdem war er so eigenständig, dass für mich das Potenzial hat für das, dass man dann mal sagt, in vielleicht 50 Jahren oder 40 Jahren, dass der Klassiker ist. Und wie du richtig sagst, jetzt nach einem Jahrzehnt schon, weil er sich so etabliert hat. Er ist in ja, Top-Restaurants rund um die Welt.
Wien. Vor allem in Österreich, bis Neufeld. Neufeld, ich würde sagen.
Sehr, sehr cool. Simon, du sagst immer, du bist eigentlich dein schwierigster Kunde. Du hast mir vorher erzählt, dass du einen völligen Stuhlvogel hast und deshalb dir wahnsinnig schwer getan hast, diese Stühle auszusuchen. Glaubt ihr, dass es generell schwerer wird, je besser man sich auskennt in der Designwelt, sich für etwas zu committen, die Wahl auf etwas fallen zu lassen?
Weißt du, was ich gerne wieder hätte? Ich hätte gerne wieder dieses... Das muss ich schon sagen, ich hätte gerne wieder, und das wird auch wieder kommen, glaube ich, aber ich finde, dass man heutzutage dann irgendwann vergisst, dass einfach auch super billige Sachen geil sein können. Also wir sind ja dann immer auch so, also das ist ja dann auch, umso besser man sich auskennt, ist man nicht, dass ich jetzt sage, wir nehmen den Stuhl nur, weil er so viel kostet. Ja, das möchte ich jetzt gar nicht sagen, sondern das ist ja auch wirklich perfekt. Aber auch in der Kunst, ich tue auch ein bisschen Kunst sammeln, ist es dann auch gleich mal so, ah, okay, ja, das ist relativ günstig, naja, da weiß man auch nicht genau, wann, ob was aus dem überhaupt wird, bla bla, da steigt man immer gleich lieber, sage ich mal, in einem höheren Preissegment ein, ja. Aber diesen naive Gedanke, einfach nur so, ich finde es schön, ah, das kostet nur 10 Euro, ah, geil, ich kaufe es, weißt du, fürs Restaurant, weil das ist eh perfekt, gell. Ob das jetzt auch bei Tellern ist oder bei Ikea, ich, allein zu Ikea gehen, ich habe Ikea lange gehasst, ja, wirklich. Lange. Und ich bin jetzt wieder langsam Ikea-Fan, ja, muss ich dazu sagen, ja. Ich finde auch, dass sie es gut machen, ja, und ich finde auch für das gewisse Budget, ja, weißt du, natürlich, was da alles für Nachhaltigkeitsdinger und was da für, keine Ahnung, Wälder abgeholzt werden für den billigen, für den Tisch, der wahrscheinlich billiger ist als wie der Holzpreis der weltweite, was auch immer, ja, das möchte ich alles nicht wissen, aber prinzipiell machen die es eigentlich ganz geil wieder mittlerweile. Und die haben auch Design-Klassiker, muss man auch, oder Design, die haben auch Klassiker, also du kriegst so viel haben teilweise Sachen sau teuer von Ikea. Finde ich auch cool, dass dann sowas, ist eigentlich auch das, was wir hier im Restaurant machen, wir versuchen den Preis, jetzt übertrieben uns mit Ikea zu vergleichen, aber den Preis relativ stabil zu halten, junge Leute anzusprechen, was so. Ich finde, das ist schon immer super spannend, dass man auch für die Masse ein bisschen da ist. Gell? Und auf alle Fälle, auf was ich hinaus wollte, ich hätte gerne wieder mehr so dieses, nicht auf den Preis als erstes schauen, also jetzt gar nicht nur, weil der Preis so oft diese Wertigkeit darstellt, sondern einfach, hey, gefällt es dir oder gefällt es dir nicht? Die Kunst ist geil, was es ist, egal wer oder was es ist oder von wo es kommt oder was kostet. Gell? Und das geht, glaube ich, heutzutage oder bei einem gewissen Wissen geht das so ein bisschen verloren, gell?
Jetzt schaut da alles erinnern aus nach einem Guss, ja? Also die Wände, sowieso die Stühle, die Tische, das ganze, die ganze Umgebung. Was war vorher? War vorher diese Umgebung und dann die Stühle umgekehrt oder was ist alles wirklich aus einem Guss in einem Schwung passiert?
Also wir sind ein Familienbetrieb, bei uns geht alles nur nach und nach, ja, die Kohle wird nicht, leider blast nicht rein mit dem Wind vom Investor, sondern es wird alles verdient und dann investiert. Die Stühle waren ein großes Investment, auch für den Papa, zum Glück hat er sie so geliebt, sonst wäre das auf alle Fälle eine große Überzeugungsarbeit gewesen. Die Stühle, es war damals, war das Restaurant ganz anders, wir haben uns die Stühle gekauft und die Bänke neu überzogen, ich weiß gar nicht mehr von was, ich glaube es ging aus den Stühlen aus, die waren schon ziemlich im Arsch dann auch schon und dann waren die Stühle und dann haben wir aber auch die Farbe geändert, das Restaurant war früher sehr, sehr weiß eigentlich und dann haben wir eigentlich, waren wir so, naja, jetzt wo die Stühle, irgendwie passt das dann doch nicht mehr zusammen, naja, dann müssen wir irgendwie das Restaurant auch machen und dann ist eigentlich, haben wir mit Büro KLK, die Architekten, haben wir dann quasi das Restaurant auch umgebaut. Zum Beispiel die Tische aber auch. Und das ist jetzt auch wieder was, wo ich zu meinem Ding kommen bin. So, man muss, es muss nicht immer alles teuer sein. Und die Tische werden sehr oft angesprochen. Wir haben vor vier Monaten ungefähr die Tische neu gemacht. Davor waren sie wurscht. Es war einfach ein sehr eng drüber gespanntes Tischtuch drauf. Dieses, also so dieses White Tablecloth Ding, aber schon irgendwie modernisiert, weil es wirklich nicht hängend war, sondern es war wie so ganz fest drunter eingespannt. Das Problem war, da war jeden Tag mindestens eine Kellner oder Kellnerin damit busy, diesen Tisch zu bespannen. Das hat man unten mit zu klemmen und da musste man es bügeln. Dann ist natürlich durch die Inflation und durch die ganzen Scheißkriege ist sowas wie Chemikalien extrem nach oben gegangen. Das heißt, diese Tischwäsche von, wir haben damals, glaube ich, knappe 2.000 Euro im Monat zahlt, haben wir dann irgendwann 5.000, 6.000 Euro zahlt. Ja. Jetzt, ja, ja, also es kommt, also sowas ist dann arg. Bei uns sind die also Preise.
Ganz ehrlich, das ist ja, ja. Verrückt, oder?
Ja, ja, also es hat sich halt alles ewig überall, alles verdoppelt bis zu verdreifacht. Ja, also es kommt halt immer so drauf an. Ja. Und dann waren wir so, naja, jetzt müssen wir eigentlich wieder alles teurer machen. Dann fällt es wieder auf den Gas zurück. Das heißt, wir verlieren auch wieder unser, ja, unsere Street Credibility, sagen wir es mal so. Und dann haben wir ewig drüber nachgedacht, was könnte man machen, was eigentlich noch diesen weißen Tablecloth-Charakter hat, sage ich einmal, aber eben diese Putzkosten etc., aber auch die Arbeitskosten von den Mitarbeitern runtergehen etc., um das dann nicht auf den Gast umzulenken. Und dann bin ich eigentlich auf die Idee gekommen, hey, es wäre eigentlich geil, ein Schneidbrett einfach drauf zu geben. Und Schneidbretter kannst du in jeder Größe oder in fast jeder Größe, ich weiß nicht, was die Platten sind, aber ich glaube 3,5 mal 2 Meter oder sowas. Ja. Und wir haben die in Deutschland, alle Platten, wir haben die selber dran geschraubt, das war jetzt keine Hexerei, das kannst du einfach reinballern mit Niro-Schrauben. Wir haben für alle Platten 3.500 Euro gezahlt.
Also nicht mal die monatlichen...
Also die monatliche Ding, gut, da sind Servietten noch dabei, aber nach 3 Monaten ist es eigentlich drinnen. Ja. Wir sind mit dem Menüpreis nicht teurer geworden, ja. Die Gäste sind happy, ja, und alle sind immer so, hey, was ist das für ein Material,
das
weißt
checkt,
du?
Dass das,
keiner checkt, was ist, das. Gell?
Geil.
Mhm. Ja. Unglaublich. Story. Absolut. Du hast die Investition angesprochen, ja, dieser Stühle. Ich glaube, mittlerweile zweifelst du nicht mehr dran, ob es das Richtige war. Aber wie trifft man so eine Entscheidung in der Top-Gastronomie oder wie trifft ihr so eine Entscheidung? Ist das emotional, weil man sie einfach geil findet? Oder ist es schon rational, dass man einfach sagt, okay, die sind geil, aber sie halten auch wahnsinnig lang, sie sind robust und der Gast sitzt vielleicht etwas länger. Mhm. Wie trifft ihr Entscheidungen?
Naja, dass er haltet, wusste man ja eigentlich noch nicht wirklich. Er haltet aber gut.
Für die Hoffnung.
Ja, für die Hoffnung. Das ist natürlich auch immer so ein Thema, das extrem wichtig ist. Wir haben eigentlich nichts aus Holz, außer die Decke. Also bei uns ist nichts aus Holz, weil Holz einfach eine absolute Katastrophe ist in der Gastronomie. Es gibt nichts, was nicht kaputt geht in der Gastronomie. Ob das die Gäste sind, die Mitarbeiter, ist wurscht. Das heißt, man denkt dann natürlich auch über die Jahre, wo man schon macht, auch der Papa natürlich schon davor, Papa hasst Holz in der, nein, er liebt Holz, weißt du, ja, aber er hasst ja, in der Gastronomie.
Ich kann mir
also
beginnen, wegen den Hunden.
Hunde, die haben den Holzbein anbissen, hat keiner mitgekriegt, der Hund liegt unter den Tisch und frisst das Holzbein vom Stuhl an. Nein, und der Gast geht und keiner, es ist ja erledigt. Gell? Ja. Und von dem her die Entscheidung ist, also A, will man natürlich selber einfach einen Laden haben, wo man gerne jeden Tag hingeht. Das heißt, wir brauchen auch, der Papa und ich sind beide Leute, die einfach gerne Veränderung haben, den frischen Wind brauchen. Wir wechseln unser Menü alle Monate komplett, also nicht immer auf einmal, aber so die Gänge halt einzeln raus oder mehrere Gänge auf einmal raus. Und das ist dann schon, ist einfach schön, wenn man reinkommt und es ist wieder was, wo man sich auch selber drauf freut. Wow, also wie man sich selber halt auch manchmal belohnt, gell? Und wenn es halt sich ausgeht und die alten Stühle dann schon auch ein bisschen in die Zeit gekommen sind oder auch ein bisschen schon im Arsch sind, dann muss man es halt einfach machen.
Mhm. Schaust du sie immer noch gerne an?
Ja, schon. Ich sitze auch voll gerne drinnen. Mhm. Das muss man auch dazu sagen. Also ich sitze extrem gerne drinnen. Ich freue mich immer, wenn ich mich mal zum Gast sitze, was ich jetzt nicht so oft mache, sitze ich schon gerne im Stuhl und denke mir immer so, boah, diese Stühle sind schon crazy, gell?
Jetzt weiß ich aber von euch beiden, dass ihr auch bei dir privat etwas zusammengearbeitet habt. Wie wohnst du im Vergleich jetzt zu dem Polo? Was ist so deine Art und Weise, wie du dich zu Hause einrichtest? Ist das komplett konträr zu dem, wie hier dieses Lokal ausschaut?
Ja, auf alle Fälle, ganz anders. Ja, ja. Also ich bin schon, ich mag Farben auch gerne zu Hause, muss ich auch dazu sagen. Ich finde, es ist schön, wenn eine Wohnung nach Wohnen ausschaut, zu einem gewissen Grad, finde ich. Also da dürfen wir einfach Sachen, ich sammle auch gerne Sachen, ich bin jetzt kein Messi, also es ist alles so in einer Mischung, aber ich liebe Keramik, also ich sammle Keramik, Kunst, habe ich eh schon gesagt. Ich habe aber schon, ich mag es aber dann auch, wenn so, unser Esszimmertisch hat nur die gleichen Stühle, also das ist jetzt nicht so, dass dann jeder Stuhl anders ausschaut, aber also es ist schon anders, hier ist halt alles ein bisschen, es ist halt ein Restaurant, du machst halt nicht jeden Raum, könntest du machen, aber du machst jetzt nicht jeden Raum anders oder was, es ist halt einfach ein bisschen cleaner und bei mir daheim ist es schon ein bisschen bunt gemischter, sage ich einmal, was ich gerne mag, aber ich finde das, ich weiß auch gar nicht, ob ich das gut mache. Ich finde, ich sehe das oft bei so Mädels oder Frauen, die haben dann immer so ein geilen Ding, wenn du da gehst rein und auf einmal ist da, keine Ahnung, der Teppich ist rosa, die Couch ist orange, das ist dort. Also du bist so, wow, wie kann das so geil funktionieren, gell?
Ja, bei dir ist es ein bisschen wilder.
Ja, schon.
Ja, 87. Luki, du hast am Anfang gesagt, Interview steht und fällt mit den Fragen. Und du hast gesagt, ein Interview ist dann furchtbar, wenn jemand fragt, was kochst denn du gut? Ich frage dich nicht, was du gut kochst. Aber als letzte Frage hätte ich trotzdem gerne eins gewusst von dir, weil das hast du sicher. Was ist deine persönliche Lieblingsspeise?
Ach, easy.
Sehr schön.
Easy. Ja. Also eigentlich zwei. Ich habe eine inländische und eine ausländische. Also
du hättest das gewusst?
Ja, Ostwind, oder?
Also ja, Ostwind ist ein Restaurant, ist keine Speise. Aber ja,
okay, also, jetzt.
Also meine ausländische wäre Mapo Tofu, das ist ein Sichuan-chinesisches Gericht. Ja. Ich liebe auch scharfes Essen und tatsächlich meine inländische sind Krammelknödel.
Wow, wer macht es am besten?
Boah, ich meine, das Problem ist, es machen nicht mehr viele Leute. Schon
macht das Schlusszeichen.
Krammelknödel ja. Würde ich jetzt. Ich koche nicht gerne selber für mich. Bitte nicht. Also auf alle Fälle in der Umgebung würde ich sagen, die sind wirklich gut. Gasthaus Sodoma, Gasthaus zur Sonne, Sodoma. Mhm. In Tulln machen die besten Krammelknödel. Das ist in Tulln, in Wien würde ich sagen am Nordpol.
Okay, wenn du mal nach Linz kommst, ich zeig dir das beste Mapo Tofu. Wobei, das hat er wahrscheinlich, das hat er wahrscheinlich der Wolfi Ortner schon mal gezeigt. Da gibt es einen unglaublichen Chinesen.
Wirklich, ja? Ohne
Scheiß. Ja, ist wirklich sehr, sehr gut. Lukas Marz, Simon, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Hat mich sehr gefreut.
Ja, mich auch. Danke euch.
Sehr cool
euch. Danke.
Und viel Erfolg weiterhin.
Ja,